Wenn wir sind jetzt in der Lage, nachdem wir die Naturgesetze in Information kennen, wissen, was Information ist, können wir ein unbekanntes System einfach uns ansehen und dann Schlussfolgerungen ziehen. Und das tun wir indem wir feststellen, ob wir all die Ebenen der Information vorfinden in einem unbekannten System. Wenn ja, dann sind wir innerhalb des Definitionsbereiches. Wenn es uns nicht gelingt, man sagt Pech gehabt, wir sind außerhalb. Ja?
Ich möchte das zunächst an einem Beispiel demonstrieren, wie das geht.
Auf diesem Bild sehen wir einige Bienen. Hier oben ist es eine Senderbiene, sie hat Information und sie will die Information weitergeben an die anderen Bienen. Was braucht sie, um Informationen übertragen zu können? Ein Codesystem. Das Codesystem ist frei und beliebig, kann alles sein.
Und sie verwendet hier einige
Tanzbewegungen. Das ist die Methode, wie die Information weitergetragen wird. Und zwar die Anzahl der Schwänzelläufe pro Zeiteinheit und die Richtung dieses Schwänzeltanzes. Das sind die beiden Codesymbole und damit drückt sie alles aus, was sie sagen will.
Was sagt sie?
Sie teilt den anderen Bienen mit die Entfernung zur Futterquelle und die Richtung zur Futterquelle. Das wäre die semantische Ebene.
Was tun
nun die Bienen? Sie handeln, sie kommen zur pragmatischen Ebene und sie fliegen dorthin, was die Information ausgewiesen hat.
Und sie kommen dorthin
und sie finden den lebensnotwendigen Nektar. Das wäre die Ebene der Apobetik. Wir sehen, alle Ebenen der Information lassen sich durchbuchstabieren, ganz eindeutig. Wir sind also innerhalb des Definitionsbereiches von Information. Jetzt machen wir den Sprung zu den lebenden Systemen.
Wir untersuchen die lebenden Systeme und stellen fest, auf der Ebene der Syntax, da finden wir den genetischen Code.
Wir haben das schon gesagt, das sind 4 chemische Buchstaben. Die werden zusammengesetzt zu 3 Wörtern. Das ist das, was wir hier auf der syntaktischen Ebene zu sagen hätten.
Die nächste Ebene,
die semantische Ebene, was ist die Bedeutung? Nun, die 3 Buchstaben, die wir zusammensetzen, bilden einzelne Wörter und jedes Wort bezeichnet eine bestimmte Aminosäure.
Was ist die Handlung davon,
die Folge? Wir nennen das den Translationsvorgang in der Biologie. Die Konstruktion, die Herstellung aller Funktionen und die Ausführung des gesamten Organismus. Das wäre also die Handlung, dass alle Proteine hergestellt werden und alle Körperfunktionen realisiert werden. Und was ist das Ergebnis? Die Existenz des Lebens. So, jetzt kann ich die Frage stellen, befinden wir uns jetzt innerhalb oder außerhalb des Definitionsbereiches von Information?
Innerhalb, wenn wir die Code kennen.
Richtig. Wir befinden uns eindeutig innerhalb des Definitionsbereiches und damit können wir sagen, alle Naturgesetze über Information sind jetzt gültig und anwendbar. Ja, das ist jetzt klar. So, und das wenden wir jetzt an. Jetzt wenden wir die Sätze an, das ist ein unbekanntes System, und wir kommen nun zu den Schlussfolgerungen. Die erste Schlussfolgerung, die wir ziehen können, ich nenne jetzt mehrere Schlussfolgerungen, die erste ist, weil wir in den DNS-Molekülen uns überzeugt haben, dass dort Buchstaben drin stehen, Zeichen mit Bedeutung, können wir die Schlussfolgerung ziehen, dass diese Information einen Sender braucht.
Also,
es ist notwendig, dass diese Information einen Sender hat. Jedes Konzept, jede Idee, die uns angeboten wird, wo kein Sender vorkommt, ist falsch. Und damit haben wir jetzt ein wunderbares Beispiel. Erinnern Sie sich an den Satz, den ich anfangs gesagt hatte. Naturgesetze erlauben uns zu sagen, ob ein Konzept, eine Idee in der Wirklichkeit möglich ist oder nicht. Jetzt haben wir so einen Fall. Das Evolutionssystem, da wird gesagt, es ist, braucht keinen Sender, braucht keinen Urheber. Das ist die Grundidee aller Evolutionsgedanken, die es da gibt. Wir sehen aber hier, da wir Informationen gefunden haben und Information immer einen Sender braucht, ist dieses Konzept grundlegend falsch. Ist einfach falsch. Es ist nicht mehr nötig, jetzt im Detail zu graben, ob irgendein Fossil noch diese oder jene Aussage trifft oder ob man aus dem Konzept von Mutation und Selektion irgendetwas ableiten kann. Also irgendwelche Details zu untersuchen, ist nicht mehr nötig. Denn ein Naturgesetz sagt nein, das genügt. Mehr ist nicht nötig. Sie sehen daran die Schlagkräftigkeit von Naturgesetzen. Wir kommen zu der nächsten Schlussfolgerung, die wir auch daraus ziehen können. Wir haben gesehen, dass die Information in den DNS-Molekülen unvorstellbar dicht gespeichert ist. Also ein äußerst geniales Konzept, was wir dort vorfinden. Und so können wir die Schlussfolgerung ziehen, dieser Sender muss extrem intelligent sein. Extrem, nicht nur ein bisschen. Denn er muss das alles aus dem FF beherrschen. Der muss die Dinge machen können, der muss die Programme geschrieben haben, die nötig sind, wie ein Auge konstruiert wird, wie ein Fuß konstruiert, eine Niere. Diese Programme sind ja dort enthalten. Wir können sie im Augenblick noch gar nicht lesen, aber sie sind enthalten und er muss extrem intelligent sein. Wir können noch die Frage stellen, wie intelligent muss er sein? Das will ich mal an einem Beispiel erklären. Fragen sind immer sehr wichtig. Und ich habe mal an einer Uni einen Vortrag gehalten und da kam eine Studentin und sie sagte mir, nachdem ich das über die Information sagte, da sagte sie, ich verstehe schon, was Sie sagen wollen. Auch die Information in DNS-Molekülen braucht einen Urheber. Sie wollen da sicher mit sagen, dass das einen Gott benötigt. Haha, sagt sie, aber wo hat der die Information her? Ich sage, unwahrscheinlich gut die Frage, prima, gut, dass Sie das gestellt haben. Dann habe ich so erklärt, ich sage, klar, der Sender, der die DNS-Moleküle programmiert hat, sagen wir mal, braucht gerade so viel Information, dass er fähig ist, das tun zu können. Ja, dann reicht das aus. Aber dann kommt sofort die Frage, wo hat er die Information? Und woher? Ganz einfach. Er hat sie von einem Übersender, also der etwas mehr Information hat. Aber wo hat der Übersender die Information her? Ja, von einem Übersender. Und wo hat der Übersender die Information her? Von einem Übersender und so weiter. Und Sie sehen schon, was jetzt passiert in dieser Schlussfolgerungskette. Wir brauchen in dieser Kette unendlich viele Sender, wo jeder immer etwas mehr Information haben muss, damit er den informieren kann, den darunterliegenden. Logisch einfacher und einsichtiger wäre es, wenn man gleich sagt, der letzte Sender, also der unendlichste, der muss alle Informationen haben, der muss unendlich intelligent sein, der muss alles wissen. Wenn man sagt, es gibt nur den einen und der hat alle Informationen, ja, das wäre logisch einfacher. Ich werde jetzt mal in Klammern sagen, ich bin noch gar nicht an der Stelle, ich will das nur mal in Klammern sagen. Wenn wir jetzt den Sprung zur Bibel machen, das mache ich jetzt noch nicht, aber schon mal jetzt in Gedanken, die Bibel sagt uns, dass der Sender, der das gemacht hat, allwissend ist, unendlich viel Information hat. Schlussfolgernd hier, nur aufgrund der Sätze der Information können wir dorthin kommen, der Urheber der Information muss unendlich intelligent sein. Es geht nicht anders, ist die Konsequenz. Dadurch, dass er unendlich intelligent ist, muss er alles wissen. Er muss alles wissen, was heute geschieht. Er muss jede Schneeflocke kennen, die auf dem Himalaya liegt und wo überall. Er muss von jedem Sandkorn informiert sein. Er muss wissen, was jede Zelle unseres Körpers im Augenblick tut. Und das von allen Menschen der Erde. Bei unendlicher Intelligenz spielt es auch keine Rolle. Kann er alles wissen. Und es gibt für ihn keine Frage, die er nicht beantworten kann. Das heißt, er muss auch wissen, was gestern war, was vorgestern war, vor 100 Jahren, vor 1000 Jahren und auch in Zukunft. Was ist die nächste Schlussfolgerung, die wir ziehen können? Nur aufgrund der Sätze der Information. Er muss ewig sein. Ganz konsequent. Das ist ganz konsequent zu Ende gedacht. Dieser Sender, der hier von den Sätzen der Information erforderlich ist, der muss selbst unendlich intelligent sein und ewig sein. Können wir daraus ableiten. Es kommt eine weitere Schlussfolgerung, die wir auch daraus ziehen können. Wir haben gesagt, Information ist eine geistige Größe. Darum kann Materie keine geistige Größe erzeugen. Das ist von der Qualität was anderes. Eine materielle Größe kann keine geistige Größe erzeugen. Das geht nicht. Weil wir aber Informationen erzeugen können, wir können Briefe schreiben und Bücher schreiben und alles Mögliche können wir schreiben, sind wir in der Lage, Prozesse anzufachen, die eine geistige Größe produzieren. Was ist die Schlussfolgerung für uns Menschen? Wir Menschen sind nicht rein materielle Größen. Das heißt, die Philosophie des Materialismus, wo man glaubt, alles ist nur Materie und alles ist aus der Materie entstanden, ist eine zutiefst falsche Idee. Ist ja auch keine Naturwissenschaft, ist ja nur eine Idee. Muss man auseinanderhalten. Naturgesetze zeigen uns an, dass der Materialismus tot ist. All die Bücher, die geschrieben sind, tausende von Büchern über Materialismus, mit viel großem Aufwand geschrieben, die können wir alle beiseite legen. Sie sind alle falsch. Das Konzept ist falsch. Weil wir Menschen Information erzeugen können, müssen wir eine Komponente haben, die nicht materieller Art ist. Wir müssen eine nicht materielle Komponente haben. Materie haben wir, das sehen wir alle. Aber wir müssen eine nicht materielle Komponente haben. Jetzt sage ich wieder in Klammern den Sprung zur Bibel. Da sind wir aber jetzt im Augenblick noch gar nicht, nur dass wir es jetzt schon mal sagen. Und die Bibel sagt uns, dass der Mensch besteht aus Leib, Seele und Geist. Der Leib ist der materielle Anteil und Seele und Geist sind die nicht materiellen Komponenten. Jetzt können wir auch sagen, bezüglich des Senders, dieser Sender, von dem wir geredet haben, der ja die Information gemacht hat, er selbst muss wie sein? Er muss mindestens auch eine nicht materielle Komponente haben. Vielleicht hat er nur eine geistige Komponente, eine nicht materielle Komponente. Vielleicht hat er auch eine materielle, das wissen wir nicht. Wir können nur eines sagen, er muss auch eine nicht materielle Komponente haben.
Auch diese Schlussfolgerung können wir ziehen.
Jetzt kommen wir zu einer weiteren Schlussfolgerung und Sie merken, das sind sehr tiefgehende, die wir ziehen können. Die Leute, die vom Urknall ausgehen für diese Welt, behaupten, dass diese Welt entstanden ist, woraus? Aus Materie und Energie. Am Urknall. Materie und Energie. Und aus Materie und Energie hat sich alles entwickelt, was wir heute sehen. So wie wir heute da sind. Wir haben an dieser Welt sehr viel Information. Information ist eine geistige Größe. Information kann nicht von Materie und Energie kommen. Also lautet die Konsequenz, der Urknall ist falsch. Das ist keine Wissenschaft. Ist einfach falsch, weil wir durch die Beobachtung sagen, es stimmt nicht. Die Beobachtung ist die höchste Instanz in der Naturwissenschaft, was wir wirklich sehen und die Schlussfolgerungen, die wir aufgrund von Naturgesetzen ziehen. Jetzt komme ich zur letzten Schlussfolgerung und die ist nicht minder scharf, nämlich wir können schließen, dass alle Ideen der biologischen, der chemischen Evolution, wie wir sie in den vielen Büchern heute vorfinden und wie es gelehrt wird, dass sie falsch sind, weil sie ohne einen Sender arbeiten. Zu der Zeit, als die Evolutionslehre aufkam, zur Zeit Darwins, wusste niemand etwas über die Naturgesetze der Information. Außerdem wusste man nicht, dass da die Information in den Zellen steht. Das war unbekannt. Deswegen wollen wir das dem Darwin vielleicht gar nicht verübeln. Das ist auch nicht unsere Sache. Sondern wir wollen einfach heute den Stand der Wissenschaft ausnutzen und die Schlussfolgerung heute ziehen und sagen, sein Konzept war eine falsche Idee. Die Information braucht einen Urheber. Darum ist die chemische und auch die biologische Evolution falsch. Ich will in Klammern hinzufügen, damit wir genau wissen, was ich damit meine mit Evolution. Ich meine nicht mikroevolutive Veränderungen. Das ist vom Schöpfer so angelegt, dass wir auch Veränderungen innerhalb derselben Art beobachten und dass es auch möglich ist, dass wir uns anpassen können. Das aber von der Gesamtgenetik vom Schöpfer her so angelegt, dass das geht. Aber nicht, dass überhaupt Leben ganz neu aus der Materie überhaupt entstehen kann. Und das ist das, was die Evolution behauptet. Und das ist ein unmöglicher Prozess. Wir haben jetzt sehr tiefgehende Schlussfolgerungen gezogen. Und jetzt mache ich den Sprung zur Bibel. Erst jetzt. Bisher waren alle Aussagen, die ich getroffen habe, bis auf die in Klammern, aber alle Aussagen, die ich gemacht habe, waren auf der Ebene der Naturwissenschaft gemacht. Noch überhaupt nichts weiter. Jetzt kommen wir zu einer ganz wichtigen Frage, nämlich wer ist denn dieser Sender, von dem wir wissen, dass er unendlich intelligent ist, dass er ewig ist? Wer ist das wohl? Und der das alles gemacht hat? Das ist eine interessante Frage, der wollen wir uns stellen. Und jetzt stellen wir fest, wenn wir weiter kramen in unseren Naturgesetzen über Information, sie leisten es nicht, uns diese Antwort zu geben. Wir kriegen es nicht raus. Wir müssen also was tun? Wir müssen die Informationsquelle wechseln. Wir brauchen eine neue Informationsquelle, um darüber Informationen zu bekommen. Und das tun wir jetzt. Und jetzt hebe ich das hier auf, was hier abgedeckt ist. Und jetzt kommen wir zu dem Ergebnis. Ich wende jetzt die Bibel an. Und jetzt achten Sie ganz genau darauf, was ich sage. Ich persönlich glaube, dass der Sender, der naturwissenschaftlich gefordert wird, der unendlich intelligent sein muss, der ewig sein muss, dass das der Schöpfer ist, von dem die Bibel spricht. Das ist jetzt ein Glaubensschritt. Das ist jetzt nicht mehr Naturwissenschaft. Die Bibel, sehen wir daran auch, ist eine höhere Stufe der Aussage, als es die Naturwissenschaft tut. Die Bibel ist darüber liegend. Und dort wird uns gesagt, in der Bibel schon auf der ersten Seite, 10-mal hat Gott gesprochen. Und dann war das fertig. 10-mal. Es genügt das Sprechen. Diesen Schöpfungsprozess kann darum niemals nachvollziehen. Niemand. Weder mit Physik noch Chemie ist da irgendwie dran zu kommen. Gott spricht, dann geschieht das. Wir können noch so viel reden, da wird nicht 1 Milligramm Materie entstehen. Wir können ein Leben lang reden, ne? Nichts passiert. Der Schöpfer hat diese Fähigkeit, indem er spricht, entsteht Materie. Indem er spricht, entsteht eine Welt. Das kann nur er. Das, was innerhalb der 6 Tage dort geschehen ist, kann niemand mit naturwissenschaftlichen Mitteln nachvollziehen. Das ist eine völlig andere Methodik, eine völlig andere Art. Wie lange brauchte der Schöpfer dazu? Das lesen wir im Psalm 33, Vers 9. Er sprach, und es geschah. Er befahl und es war fertig. Und hier sehen wir, das geschieht ohne Zeitverbrauch. Keine Millionen Jahre oder sonst was, sondern hier ist Vollmacht, hier ist Kraft hinter. Hier ist ein Schöpfer am Werke mit unendlicher Intelligenz und wir können auch hier noch hinzufügen, mit unendlicher Kraft auch, die er hat. Und wer ist der Sender in Person? Wie heißt er? Das Leben am Anfang des Johannesevangeliums. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und alles, was wir sehen, ist durch das Wort gemacht. Und es ist nichts ausgenommen davon. Und wenn wir weiterlesen in diesem Johannesevangelium, dann sehen wir, es ist der Sohn Gottes. Durch den Sohn Gottes ist alles gemacht, was wir sehen. Durch Jesus Christus. Man könnte es auch so formulieren, Gott, der Vater, hat seinen Sohn Jesus Christus eingesetzt, um diese Welt, um das Leben und alles zu schaffen. In den Sprüchen lesen wir, da war ich der Werkmeister bei Gott. Das ist Jesus Christus. Damit haben wir einen weiteren gewaltigen Sprung gemacht bezüglich der Information, um zu wissen, woher wir kommen. Wir kommen aus der Hand dieses Werkmeisters Jesus Christus. Nun kommt noch eine ganz wichtige Frage. Kann man eigentlich diesen Schöpfer persönlich kennenlernen? Geht das wohl? Der so gewaltig, der so erhaben ist, der so unendlich intelligent ist, und wir kleinen Menschen dagegen, können wir den wohl kennenlernen? Ist das wohl möglich? Und die Antwort heißt ja. Für wen? Für alle, die es wollen. Und da gibt es ein schönes Beispiel im Neuen Testament, aus dem man sehr viel lernen kann. Im Neuen Testament ist die Rede von dem Finanzminister von Äthiopien. Und diese Geschichte ist hochinteressant. Sie steht in Apostelgeschichte 8. Und dieser Mann, so will ich es mal erzählen, diese Geschichte, der hatte von Gott gehört und er sagte, ich muss diesen Gott kennenlernen, ich will ihn anbeten. Und so reist er nach Jerusalem, nicht mit der Lufthansa, sondern mit einer Karawane, 6 Wochen unterwegs, 3000 Kilometer, wie viele es sind, aber sagte, ich muss unbedingt Gott finden. Er kommt auch in Jerusalem an und er guckt sich die Leute an, aber keiner kann ihm sagen, wer Gott ist. Er sieht zwar viele fromme Leute, die beten sogar mitten auf der Straße, da war ja nicht so viel Autoverkehr wie hier in Dresden. Und so standen die manchmal mitten auf der Straße und beteten da ihre Kugeln durch und was sie da alles so bei sich führten. Und dann guckt er immer die Gesichter an und dann sieht er, oh, was sind das für traurige Gesichter und auch für traurige Gestalten, warum machen die das bloß? Und er lief direkt weg, da wollte er nichts mehr zu tun. Das kann es nicht sein, sagt er, das ist mir klar. Und er ging weiter und weiter und fand keinen. Und zum Schluss, dieser Mann, nicht wahr, hat er die Taschen voller Geld, da kauft er nicht noch ein Souvenir. Und zwar kauft er sich, weil er viel Geld hatte, eine Buchrolle. Und Buchrollen waren damals sehr teuer, die waren handgeschrieben auf Ziegenleder und so weiter. Und er kauft sich, was er da gar nicht wusste, die Jesaja-Rolle, handgeschrieben, in hebräischer Sprache. Und dann sagt er so zu seinen Leuten, jetzt geht's wieder ab nach Hause, Gott ist hier nicht zu finden. Und so sehen wir, was dort geschieht. In der Wüste fängt er plötzlich an zu lesen. Also können wir die Schlussfolgerung ziehen. Wir sehen, Schlussfolgerungen spielen eine große Rolle, auch hier in der Wüste. In der Wüste fängt er an zu lesen. In welcher Sprache? In Hebräisch. Der muss also in der Schule mal Hebräisch gelernt haben. Der konnte also Hebräisch lesen. Er liest dort laut. Plötzlich kommt da einer in der Wüste daher. Ich weiß auch gar nicht, wo der daherkommt. Und da sagt dieser Philipp, sag mal, verstehst du überhaupt, was du da liest? Nun wissen wir, Finanzminister sind ehrliche Leute, ne? Da sagt er, wie kann ich, wenn mir das nicht jemand erklärt? Nicht? Und dann passiert Folgendes, wir sehen, dieser Mann ist wo hängen geblieben? Auf der statistischen Ebene. Und jetzt passiert Folgendes, der Philipp nimmt diesen Text aus Jesaja 53 und erklärt ihm die gute Nachricht, das Evangelium von Jesus. Aus diesem Text, aus dem Alten Testament. Und ich kann mir vorstellen, dieses Gespräch hat sich vielleicht so abgespielt und wird er gesagt haben, der hatte ja gelesen, er, sag mal, rede in Jesaja 53, wer ist dieser er? Da sagt der Philipp, nur ganz einfach, dieser Philippus, der sagt, nun, das war vor einigen Wochen vor den Toren Jerusalems, da wurde hier Jesus Christus gekreuzigt. Das ist der Sohn Gottes gewesen, er starb für die Sünden der Menschen. Und der Finanzminister, nicht, der ist ja nun ein pfiffiger Bursche, der sagt, stopp, was du da sagst, das glaube ich nicht, das kann nicht sein. Also höchstwahrscheinlich bist du ein Lügner. Denn hier, ich kann dir zeigen, Zertifikat von meiner Rolle, über 700 Jahre alt. Und nun erzählst du mir, das Ding ist hier gerade erst, das ist vor 6 Wochen passiert. Das kann nicht sein. Doch, sagt er, geht zusammen, beides. Gott hat vor über 700 Jahren dem Propheten Jesaja gesagt, was geschieht. Er kann nämlich auch die Zukunft genau beschreiben, weil er ewig ist und weil er unendlich intelligent ist. Und er hat gesagt, dass sein Sohn Jesus Christus kommen wird, um die Menschen zu erretten. Und erklärt ihm das alles. Und hat, du kommst jetzt gerade hierher, wo das gerade ein paar Wochen her ist. Und was passiert bei diesem Menschen? Der versteht das. Jetzt begreift er das. Und wir sehen, der war jetzt eine Stufe weitergekommen auf der Ebene. Er war jetzt auf die semantische Ebene gekommen. Auf der nächsten Stufe, jetzt sehen wir, jetzt kommt die Ebene der Pragmatik und er gibt dann zur Antwort, ich glaube jetzt auch, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und da ließen die den Wagen halten, da war gerade irgendwo ein Gewässer dort in der Wüste und er tauft ihn auf den Namen des Herrn Jesus. Und dann heißt es hier, er zog seine Straße fröhlich weiter. Auch hier sehen wir die Ebenen der Informationen, der war angekommen bis zur Apobetik, bis zum Ziel. Was ist hier bei diesem Mann passiert? Er hatte jetzt dort in der Wüste Gott gefunden. In Jerusalem hat er ihn nicht gefunden. Aber hier in der Wüste findet er Gott. Und wie findet er Gott? Er findet ihn in Jesus Christus. Gott ist nicht anders zu finden als in Jesus Christus. Das zeigen uns alle Philosophen, die auch Gott gesucht haben und sie haben dicke Bücher über Gott geschrieben, aber sie haben Gott nicht gefunden. Gott findet man nur in Jesus. Aber in Jesus findet man ihn sofort. Und dieser Mann hier in der Wüste findet ihn am selben Tag, wo er liest. Ein Tag. Vielleicht war das nachmittags, schon fast bei Sonnenuntergang, ich weiß nicht, wann es war, oder früh, morgens. Jedenfalls, das hat sich an einem Tag abgespielt. Da hört er zum allerersten Mal von Jesus Christus. Es wird ihm erklärt und wird ihm gesagt, dies ist der Sohn Gottes, der alle Dinge gemacht hat, in denen du brauchst, um in den Himmel zu kommen, um Ewigkeit zu haben. Das begreift er, der handelt, der nimmt das an und lässt sich taufen auf den Namen Jesu und sagt, an ihn glaube ich, ihm will ich folgen. Ein schönes Beispiel, wie das so kommen kann, einer, der null Ahnung hat von allem, aber durchbricht an einem und demselben Tag. Und das macht mir immer Hoffnung, überall, wo ich Vorträge halte, in Dresden oder sonst wo in der Welt, überall kann man Menschen rufen und ihnen sagen, ihr könnt heute eure Entscheidung treffen für diesen Jesus und dann habt ihr das ewige Leben gefunden. Das ist das Großartige, was uns auch hier vom biblischen Text angeboten wird. Und dieses Angebot gilt auch für uns, gilt auch heute und wer diese Entscheidung jetzt treffen will, der kann sie persönlich tun. Wir wollen beten. Lieber Vater, in dem Himmel, in Jesu Namen, danken wir dir für diesen Nachmittag. Wir sagen dir Dank für deine Botschaft. Wir sagen dir Dank, dass wir wissen dürfen, woher wir kommen. Wir danken dir, dass wir aus deiner Hand kommen. Herr Jesus Christus, du bist der Urheber aller Dinge. Du bist das Wort, das am Anfang war, das gesprochen hat. Und du bist der Schöpfer aller Dinge. Du hast auch uns gemacht, auch uns gewollt. Und gib, dass wir alle zu dir zurückfinden. Dass wir dich annehmen, ganz persönlich, und dadurch das ewige Leben gewinnen. Danke, dass du uns das anbietest, auch heute, und dass wir uns auf diesen Weg machen können. Herr, danke dafür, dass du uns lieb hast, dass du uns diese Welt erklärt hast, dass du erklärt hast, wer wir sind, und dass wir wirklich auch ganz persönlich uns auf den Weg zu dir hin machen können. Amen. So, damit bin ich zunächst mal am Ende des Vortrags angekommen und ich möchte jetzt zwei Dinge sagen. Wer hinterher diese Entscheidung gerne treffen möchte, machen wir es so wie gestern Abend. Ich habe mich riesig gefreut, dass gestern eine große Anzahl gekommen war zu der Nachversammlung. Das können wir heute auch wieder so machen. Ich gehe heute dort oben auch wieder hin, in diesen Raum da drüber. Da ist ein Zimmer, kann man einfach hinkommen. Da erkläre ich den Weg und da können wir Jesus Christus finden und annehmen. Genau wie der Finanzminister. An einem Tag ist das möglich. Auch heute Abend nach der Vortragsversammlung gibt es diese Möglichkeit auch. Aber jetzt nehmen wir uns Zeit, um noch auf Fragen einzugehen. Stellen Sie bitte Ihre Fragen. Ich freue mich über Fragen, die Sie stellen. Ich freue mich auch über kritische Fragen, weil die mir deutlich machen, dass Sie mitgedacht haben. Das finde ich ist immer ein Kennzeichen überhaupt, dass wir lebendig sind, dass wir Fragen haben. Das tut uns gut. Wir kommen dadurch auch selbst ein Stück im Glauben weiter. Ich will Ihnen die Fragen beantworten, soweit ich es kann. Wenn ich es nicht kann, werde ich einfach auch ein Stoppzeichen setzen. Weiß ich auch nicht. Aber soweit ich es kann, will ich das gerne tun. Hier ist die erste Frage. Bitte schön.
In der Bibel steht, Gott schuf die Welt und Jesus. Denn Gott sprach zum Schluss, Und die Welt war gut. Ne? Und die sprach er nicht für sich alleine. Die sprach nämlich zu Jesus, der noch im Himmel wohnte damals. Und das war falsch, dass Jesus die Welt erschaffen hat. Das war Gott.
Hm. Dankeschön. Gute Frage. In der Bibel steht auf der ersten Seite, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Warum hat es dann Jesus gemacht? Wir müssen Folgendes wissen. Die Bibel hat einen Offenbarungsfortschritt. Es wird nicht alles im ersten Kapitel der Bibel gesagt, auch nicht auf der Hälfte der Bibel. Die gesamte Offenbarung haben wir erst dann, wo Altes und Neues Testament vollständig abgeschlossen sind. Das heißt, wir haben die weitreichendste Information, die es überhaupt gibt, weil uns das Alte und Neue Testament vollständig vorliegt. Im ersten Satz der Bibel, wo da steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, da steht das Wort Elohim. Und Elohim ist ein Pluralwort. Und das kommt zum Ausdruck auch bei der Erschaffung des Menschen. Da heißt es, lasset uns Menschen schaffen. Da steht nicht, ich will den Menschen schaffen, sondern lasset uns. Und da kommt auch diese Pluralform zum Ausdruck. Und die bedeutet, dass hier an dem Schöpfungsprozess beteiligt ist Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber der eigentliche Ausführende, der es wirklich dann gemacht hat, der Werkmeister, möchte ich mal sagen, das war Jesus Christus. In welch einer Weise das verwoben ist, welchen Anteil der Vater hat und der Heilige Geist, wird uns nicht gesagt. Es wird uns nur gesagt, dass der Ausführende Jesus ist. Im Johannes-Evangelium wird es dann sehr deutlich gesagt, am Anfang war das Wort und alles ist durch das Wort gemacht. Und wenn Sie im Kolosserbrief lesen, Kapitel 1, da finden wir noch einmal, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Das ist die Offenbarung, die wir im Neuen Testament haben und da wird es uns so deutlich gesagt. Also ganz allgemein dürfen wir schon sagen, weil ja Jesus auch der Sohn Gottes ist und Gott hat gemacht, können wir schon so sagen. Aber wenn wir jetzt genauer fragen, wer ist der wirklich Ausführende, der dann wirklich, ich will es mal so sagen, wie wir es nur menschlich ausdrücken können, Hand angelegt hat, das war dann Jesus. Lesen Sie mal nach Kolosserbrief Kapitel 1, die Verse 16 bis 18, da steht es auch nochmal sehr deutlich. Und auch am Anfang des Hebräerbriefes, da wird es auch nochmal ganz deutlich betont, dass Jesus der Urheber und auch der Erhalter dieser Welt ist. Schön. Nächste Frage bitte. Hier bitte.
Wir haben kennengelernt, dass Information immer durch einen Willen entsteht.
Ja, ich mache nochmal lauter. Ich sage, wir haben kennengelernt, dass Information immer durch einen Willen entsteht. Und wir haben auch am Beispiel der Stabheuschrecke gesehen, dass die sich nur bewegen kann, wenn sie Informationen hat. Hat die Stabheuschrecke dann auch einen Willen?
Die Stabheuschrecke muss den Willen nicht haben, denn sie verarbeitet Informationen. Ich will das mal so erklären. Wenn Sie zwei Computer zusammenschalten, dann kann der eine Computer Informationen senden zum anderen Computer und der andere kann auch Informationen zurücksenden. In beiden Computern befindet sich Information. Die Computer selbst haben die Information nicht gemacht, sondern ein Programmierer, der darüber war. Und der Programmierer hat die Information dort hineingegeben, in die Computer. Und dann können die so operieren. Dasselbe gilt für die DNS-Moleküle. Die DNS-Moleküle haben auch die Information nicht gemacht, sondern in gleicher Weise ist auch hier die Information von dem Programmierer dem System gegeben. Und so ist auch bei der Stabheuschrecke, die Information ist vom Schöpfer hineingegeben in dieses System Stabheuschrecke und nun kann die Stabheuschrecke mit der Information arbeiten. Das meiste, was sie tut, und das gilt für uns Menschen auch, was wir tun, tun wir ja unbewusst. Wir wissen ja gar nicht, welche Vorgänge sich abspielen. Wir wissen, wir haben nicht den geringsten Anteil daran, dass wir beeinflussen, wie die Information in unseren Zellen Insulin herstellt und all die Proteine. Das ist vom Schöpfer gegeben, von seinem Willen her, dass das so ablaufen soll und dann geschieht das in dieser Weise. Ein Teil ist uns an Informationen so gegeben, dass wir willentlich damit umgehen können, beim Menschen in der höchsten, der vollendetsten Form, dass wir selbst auch Informationen kreieren können, dass wir selbst die Fähigkeit haben, Informationen zu schreiben, zu speichern, weiterzugeben. Das kann kein Tier in dieser Form. Die Tiere haben Kommunikationssysteme, die sehr einfach sind, zum Beispiel um Nahrungssuche anzuzeigen oder sehr simple Dinge. Wir Menschen können über alle Dinge nachdenken und können selbst Informationen erzeugen. Es ist die höchste Stufe, der höchste Freiheitsgrad, den es in dieser Schöpfung gibt. Dankeschön. Nächste, bitteschön.
Sie hatten Ihren Vortrag auf den drei Begriffen aufgebaut, Leben, Information und Materie. Welches Verbindungssystem sehen Sie eigentlich da drin? Weil ich empfinde, dass eigentlich die Information genauso wie das Leben zur Materie gehört. Es gibt ja nicht nur Materie, sondern auch Antimaterie. Und wir wissen auch, dass unsere Gedanken, also Informationen, die sich im Kopf formieren, durch Materie bloß geschieht. Also wir haben ja das EKG, also wir können Gedanken aufnehmen. Welche Verbindungsstruktur sehen Sie zwischen diesen drei Begriffen?
Ja. In welcher Weise die verknüpft sind, das können wir nur sagen bei der Information und der Materie. Die Information, zur Speicherung von Informationen brauchen wir immer Materie. Also wenn ich mit der Kreide etwas an die Tafel schreibe, brauche ich Kreide und Tafel und beides ist Materie. Aber doch, das, was geschrieben steht, ist etwas Geistiges, das ist also nicht Materie. Aber wir brauchen immer einen materiellen Anteil, sowohl zur Speicherung auch als zur Übertragung von Informationen. Bei diesem System, wo Sie nur Materie haben und Informationen, können wir das sehr deutlich erkennen. Beim Leben ist das sehr viel schwieriger. Wir können nicht die Nahtstelle, die Verbindungsstelle, wie das ineinander gefügt ist, beschreiben. Und zwar liegt das daran, dass wir Leben nicht genug verstanden haben. Leben ist weitgehend unbekannt. Wir kennen nur ein paar Äußerungen des Lebens. Das Leben sich reproduziert und das Leben ein System ist mit Energieumsatz, das können wir alle, und Materieaustausch, das wissen wir, aber wir können nicht näher sagen, wie das verkoppelt ist. Auch die Entstehung der Gedanken, das weiß kein Mensch bisher, wie das funktioniert. Wir benutzen zwar unser Gehirn dazu, aber nicht das Gehirn allein ist in der Lage. Das können wir sofort erkennen. In dem Moment stellen wir uns vor, wir sind eine Minute nach dem Tod. Dann ist das Gehirn ja noch da. Aber es kann keine Information mehr erzeugen. Das heißt also, es muss ein nicht materieller Anteil da sein, der mit dem Gehirn kooperiert. Ja, also ein nicht materieller und ein materieller Anteil, die kooperieren. Eccles hat das sehr schön beschrieben, dass ein Hirnforscher, ein australischer Hirnforscher, der auch einen Nobelpreis dafür bekommen hat, er sagt, dass der nicht materielle Anteil des Menschen mit dem Gehirn kooperiert und in dieser Weise auch Informationen erzeugen kann. Wie das ganz genau geschieht, weiß bis heute niemand. Eine der größten ungeklärten Fragen in der Wissenschaft ist überhaupt, wie das Bewusstsein arbeitet. Das Bewusstsein ist auch keine materielle Eigenschaft. Ich bin davon überzeugt, dass die Fragestellungen, die wir heute an das Bewusstsein stellen und die Untersuchungen, die angestellt werden, sie werden mit physikalischen Methoden gemacht. Mit physikalischen Methoden untersucht man materielle Systeme. Bewusstsein ist aber etwas nicht Materielles und das können wir nicht mit materiellen Systemen untersuchen. Wir werden da nicht weiterkommen. Es ist aber so komplex, dass ich auch nicht weiß, wie man das weiter und näher untersuchen kann, um das zu verstehen. Aber auf jeden Fall ist das Bewusstsein etwas nicht Materielles. Ein Computer hat kein Bewusstsein. Ein Computer besteht aus Materie plus Information. Ja, nächste Frage, bitteschön. Hier wird das Mikrofon gebraucht. Ja, das ist gut, dass wir ein Mikrofon haben, dann können die anderen auch verstehen, wie die Frage lautet.
Wir hatten vorhin gehört, die DNA, das ist ein Informatikprinzip auf fünf Ebenen. Die fünf Ebenen haben wir angeguckt. Wir haben nach dem Urheber gefragt, den Sender. Meine Frage ist jetzt, was ist der Empfänger? Haben Sie Bibelstelle, die Sie zitiert haben, in der Sie gesagt haben, durch ihn geschaffen und zu ihm hin, oder?
Ja, also bei der wir müssen so sagen, bei der Information im DNS-Molekül wird die Frage gestellt nach dem Sender. Es sieht ja so aus, dass zunächst einmal die Information im DNS-Molekül gespeichert wird und wird übertragen zum RNS-Molekül. In dem Moment ist also das RNS-Molekül in diesem Transfervorgang der Empfänger der Information. Und dort wird es wieder weiter umgesetzt und dann werden daraus die Proteine hergestellt. Das ist also ein Zwischenträger, dieses RNS-Molekül. Und wenn man so will, in diesem, dann könnte man sagen, das ist wie zwei Computer, die verbunden sind miteinander. So sind DNS-Molekül und RNS-Molekül so zusammengeschaltet. Dann ist das DNS-Molekül der Sender und das RNS-Molekül der Empfänger. Aber genau wie bei zwei verbundenen Computern, muss das Programm von einem anderen Urheber erstellt sein. Denn weder das RNS-Molekül noch das DNS-Molekül kann Informationen erzeugen. Das sind nur Speichersysteme, die aber kooperieren miteinander, so wie zwei Computer das auch tun und wie die Information in Computern auch von einem Urheber kommen muss. Ja, weitere Fragen? Ja, hier ist eine und da hinten, ja.
Sie haben vor uns schön abgeleitet aus der DNA, dass in der DNA gewissermaßen Informationen gespeichert ist. Und diese Information hat einen Sender und dieser Sender muss die Information auch haben, oder er muss die Information bekommen haben von einem übergeordneten Sender. Und so führte sich das fort bis zu einem Unendlichen, bis zu diesem Unendlichen, den Sie genannt haben. Dieser Unendliche, da haben Sie dann den Schritt zum Glauben gemacht und haben gesagt, der Unendliche ist Gott. So, jetzt habe ich in der Geschichte gehört, die Sie vor uns erzählt haben von dem Kaufmann, ein Prophet, Gott hat mit einem Propheten gesprochen.
Ja.
Und dann kenne ich noch die eine Geschichte mit Moses auf dem Berg, dem brennenden Dornbusch, da hat wieder Gott mit Moses gesprochen. Dieser Gott ist also der Unendliche. Wie kann der Unendliche mit jemandem sprechen? Das ist ja gerade so, als wenn man sagen kann, es gibt die größte natürliche Zahl. Das ist ja glatt so, als würde jemand diese größte natürliche Zahl einfallen. Wie kann Gott mit ihm gesprochen haben, würde ich sagen?
Ah ja. Nun, das gehört zu seiner Unendlichkeit und zu seinem Wesen dazu. Er hat uns ja auch geschaffen. Wir sind ja nach dem, zum Schöpfungsbericht lesen, wir sind ja zu seinem Ebenbild geschaffen. Was wir heute nicht mehr sind, wir sind heute ein Zerrbild dessen, durch die Sünde sind wir zerfressen, sind nicht mehr das Ursprüngliche, was wir waren. Aber dieser Schöpfer hatte uns so angelegt, und das gilt ja noch bis heute, dass wir mit ihm reden können und er zu uns redet. Diese Kommunikation, die früher direkt ging, also noch im Garten Eden ging sie ja direkt, von Angesicht zu Angesicht. Durch die Sünde ist das nachher abgebrochen. Nur noch einzelne Menschen haben diese Möglichkeit gehabt, in dieser Weise Gott zu begegnen, wie Mose zum Beispiel. Wir haben heute die Möglichkeit, durch Gebet zu ihm zu reden. Und die Möglichkeit, wie er zu uns redet, ist durch sein Wort, durch die Bibel. Das ist die Weise, wie Gott zu uns redet. Natürlich auch darüber hinaus, aber nicht von der Qualität, dass uns Menschen dabei helfen, wenn wir bestimmte Fragestellungen haben, die uns darin helfen, wo Gott also auch den Menschen dazu benutzt, um Informationen rüberzubringen. Aber die Methode, die heute gilt, wie Gott heute zu uns redet, ist eindeutig die durch sein Wort. Genauso hat es hier auch der Finanzminister von Äthiopien erlebt. Er bekam die Information zunächst aus dem Wort Gottes, also von dieser Buchrolle. Und der Philippus hat ihm das näher erklärt, weil er Gott schon kannte. Das ist überhaupt das Prinzip, wie wir Gott kennenlernen. Erster Schritt dadurch, dass wir sein Wort verwenden. Und zweitens benutzt Gott immer Menschen, die das anderen Menschen sagen. So war es in meinem Falle auch. Irgendwann einmal gab es Menschen in meinem Leben, die mir das erklärt haben. Und das habe ich dann, fand ich plausibel. Und da habe ich gesagt, ich entscheide mich auch für diesen Glauben. Und nun versuche ich das auch anderen Menschen mitzuteilen, dass sie auch dadurch einen Schritt weiterkommen im Glauben oder sogar ganz diesen Schritt tun können. Das ist die Weise, wie Gott redet. So, die nächste Frage war, glaube ich, hier und dann da hinten wieder. Ja, bitte.
Dass Hieroglyphen Informationen sind, das wissen wir, seit wir diesen schwarzen Stein da gefunden haben, wo das in drei Sprachen kodiert war. Waren Hieroglyphen vorher auch schon Informationen, bevor wir das wussten?
Ja, gute Frage. Information ist zunächst mal Information, unabhängig davon, ob wir es wissen oder nicht. Genauso ist Energie, egal ob wir den Energiesatz kennen oder die Physiker das analysiert und verstanden haben, was Energie ist. Und so ist auch Information zunächst einmal ganz für sich alleine Information. Stellen wir uns einmal vor, ich hätte jetzt hier eine chinesische Bibel, ich würde nicht einen einzigen Satz daraus lesen können und auch nicht vorlesen können, weil ich nicht Chinesisch kann. Und doch wäre diese chinesische Bibel Information. Es liegt nur daran, dass ich den Code nicht lesen kann. Ja, ich bleibe auf der Code-Ebene schon hängen. Ja, da komme ich schon nicht weiter. Aber es ist Information. Denn diese chinesische Bibel ist von Menschen geschrieben, übersetzt worden, die das verstanden haben und die ihren Code eingesetzt haben und verwendet haben, um das niederzuschreiben. Und so war es auch bei den Hieroglyphen. Die Leute im alten Ägypten, die das niedergeschrieben haben, ein Codesystem verwendet, das sie selbst entwickelt haben, haben damit die Information niedergeschrieben. Und dann ist aber nachher im Laufe der Geschichte verloren gegangen, was es bedeutet. Die haben sich anderen Dingen zugewandt und dieses Codesystem wurde auch nicht mehr angewandt später. Und dadurch ist die Codierungsmöglichkeit verloren gegangen. Aber als man diesen Stein dort fand, wo man die in drei Sprachen das vorfand, war es möglich wieder zu erkennen, wie die Zuordnung von Meinung oder Bedeutung zu den Zeichen ist.